Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Wir sind Hanbandai, ein Junggal, die
Unsere koreanische Halbinsel ist mittendurch von einem 4 Kilometer breiten Streifen aus doppeltem Stacheldraht zerteilt. 2 Kilometer weisen nach Norden und 2 Kilometer nach Süden. Die sogenannte demilitarisierte Zone wurde 1953 nach dem Waffenstillstand errichtet. Diesen Zustand der Trennung haben wir bis heute nicht beseitigen können.
Jong Seon, Jahrgang 1945, ehemaliger Vereinigungsminister Südkoreas.
Wenn ich daran denke, wie die Deutschen durch die Kraft ihrer Vernunft die Feindschaft überwanden und heute mit Stolz die Reste ihrer Mauer als Mahnmal präsentieren, dann bin ich schon ziemlich neidisch. In Deutschland ist die Mauer weg. Bei uns ist sie noch immer traurige Realität. Insofern ist die DMZ für mich kein Ort, den ich meinen Besuchern mit Stolz zeige, sondern einer, für den ich mich schäme.
Knapp 50 Kilometer Luftlinie nördlich der Hauptstadt Seoul, nahe dem Grenzfluss Imjin. Offizielle, Würdenträger und Militärs versammeln sich im Gloucester Hill Memorial Park am Fuße einer dicht bewaldeten Anhöhe. Alljährlich lädt die britische Botschaft an den historischen Ort zum Gedenken an die im Koreakrieg gefallenen Soldaten. Unter ihnen waren mehr als 1000 Briten.
Ladies and gentlemen, can I please ask you to stand as the veterans march on?
Auch ein knappes Dutzend britischer Veteranen kehrt noch einmal zurück an den Schauplatz ihres damaligen UN-Militäreinsatzes. Symbolisch marschieren sie nun ein.
Ich musste zum Wehrdienst für 2 Jahre. Und man sagte mir, du gehst nach Korea.
Terence A. Smith war damals gerade 20.
Ich wusste gar nicht, wo Korea war. Ich kannte nur China, Japan oder Indien, aber nicht Korea. Niemand von uns kannte das. Es dauerte einen ganzen Monat hierher mit dem Schiff. Am Ende hatte ich Glück, denn wenige Wochen nach meiner Ankunft wurden die Kampfhandlungen eingestellt.
Dieses Glück haben nicht alle. Gut 2 Jahre zuvor fallen Hunderte von ihnen am Hügel 235, jenem Gloucester Hill, als ihr Bataillon von einem unerwartet mächtigen Gegner überrannt und nahezu ausgelöscht wird. Weite Teile des Kampfgebietes bilden heute den Bereich der DMZ. Im Charterbus dorthin erklärt Andrew Salmon, Koreakenner und Autor mehrerer Bücher zum vergessenen Krieg, den Veteranen noch einmal Geografie und Gefechtsverlauf.
Was passierte hier also in der Schlacht am Imjin? Die Chinesen starteten den größten Angriff im Koreakrieg. Mehr als 300.000 Mann stürmen südwärts in einer Breite von gut 50 Kilometern. Ihr Ziel war es, die Haupt-UN-Verbände zu durchstoßen, sie einzukesseln und zu vernichten.
Doch trotz ihrer schieren Überzahl erleiden die nur spärlich ausgestatteten Soldaten der chinesischen Volksfreiwilligen Armee dabei schwerste Verluste. Denn die Alliierten des Südens verteidigten standhaft und hatten zum Teil schlagkräftigere Waffen.
Das war ein extrem blutiger Krieg. Ein Krieg, in dem Bataillone oder ganze Divisionen durch Feindeinwirkung verheizt werden konnten. Wir erreichen jetzt den Fluss. Hier drüben ist eine südkoreanische Militärbasis. Wahrscheinlich können Sie die Artillerieposten erkennen. Korea ist in diesem Teil massiv befestigt. Wenn Sie die Hügel hochsteigen, die Gräben sind noch da, selbst Telefondrähte. Denn der Imjin ist die zweite Rückzugsposition, falls die DMZ von einem nordkoreanischen Angriff überrollt würde.
Nachdenklich blicken die Veteranen durchs Fenster in die verschlungene, grünbewachsene Flusslandschaft. Nicht wenige von ihnen sind noch traumatisiert von den Kriegserlebnissen. Der Bus hat die Zivilkontrollzone passiert und hält jetzt an einem hochgelegenen Beobachtungsposten des Militärs, direkt an der südlichen Grenzlinie zum menschenleeren DMZ. Koreanische Wehrdienstleistende in Felduniform bereiten den Ankömmlingen einen herzlichen Empfang. Schnell noch ein Gruppenfoto. Danach geht es zur Besucherterrasse. Der Blick über den Stacheldraht hinein in die zerfurchte und versteppte Landschaft lässt Erinnerungen wach werden, wie die von Frederick Grundy.
Die Bombardierungen waren heftig, wie seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr. Sie dezimierten die Bergkuppen und zerstörten die meisten unserer Bunker. Wer sich retten konnte, wurde gefangen genommen. Ein Freund von mir leidet noch heute psychisch darunter und ist deshalb in Behandlung.
Ein anderer großgewachsener Veteran beugt sich über eines der schwenkbaren Ferngläser.
Die braune Bergspitze da drüben, nicht ganz am Horizont. Ich will mal sehen, ob ich dort etwas wiedererkenne.
Peter H. Marsh war 19, als er 1953 in Korea zum Einsatz kam. Der Krieg hatte sich seit über 2 Jahren um die heutige Demarkationslinie herum festgebissen und wollte nicht enden.
Wir sahen gewöhnlich die Suchscheinwerfer von Panmunjom, wo damals die Friedensverhandlungen stattfanden. Wir hofften, der Frieden sei auf einem guten Weg. Nun, wir hoffen noch immer.
Still waiting.
Ein kühler Wind weht durch die Maschen des Y-förmigen Zauns, der eine kahle Schneise in die Höhenzüge der Berge gegraben hat. Mehrmals täglich kontrollieren Patrouillen die Unversehrtheit der Signaldrähte.
Don't touch.
Seit im Zuge der jüngsten Entspannungsphase die Propagandalautsprecher auf beiden Seiten abgebaut sind, ist es hier etwas ruhiger geworden, bestätigt dieser junge Offizier.
Ab und zu sind Wortfetzen oder militärische Befehle aus Nordkorea zu hören. Zumindest dort, wo die DMZ etwas schmaler ist.
Der Soldat bleibt an einer weißen Drahtskulptur stehen. Das Abbild einer riesigen Hand, die vorsichtig ein Stück Stacheldraht anhebt.
Friedenshand.
Die Arbeit des französischen Bildhauers Jean-Michel Rubiot verkörpert die Sehnsucht vieler Menschen nach Frieden und Wiedervereinigung. Doch der Weg dorthin bleibt weiter unklar.
Letztlich hängt viel davon ab, welche Art von Wiedervereinigung man in Nordkorea möchte. Ob sie wie wir mit einer friedlichen Demokratie einverstanden wären, wir werden sehen. Irgendwann.
Ortswechsel. Rund 50 Kilometer weiter nordwestlich fährt ein Dorfbus die kleinen Ortschaften der Region Chorwon ab. Gerade hat er im grenznahen Yangjiri gehalten, das auch Durumi Town genannt wird, Stadt der Kaniche. Frau Kim Il-nam lebt hier seit Mitte der 80er Jahre in der Zivilkontrollzone, arbeitet mit bei Umwelt- und Forschungsprojekten im Grenzgebiet. Jetzt steigt sie auf einen markanten, kegelförmigen Hügel, der sich steil inmitten einer Ebene aus Feldern erhebt.
Hier oben ist ein guter Ort, um Kranichrufe, Vogel- und Windgeräusche zu hören. Außerdem kann man bis weit nach Norden reinschauen.
Guten
Eine angerostete Stahltür führt durch einen kühlen Bunker mit Schießscharten in alle Himmelsrichtungen. Bis vor kurzem wurde der Berg noch von Soldaten genutzt. Jetzt befindet sich darauf eine Beobachtungsstation für Zugvögel.
Das da drüben ist alles Nordkorea.
Frau Kim zeigt auf ein paar grünlich schimmernde Berge. Bis dorthin erstreckt sich eine breite Fläche aus bewirtschafteten Feldern, die noch zum Süden gehören.
Diese fruchtbare Ebene hier unten gehörte ja vorher zu Nordkorea. Im Zuge der Kampfhandlungen ging das Gebiet dann an Südkorea. Damit verbinden sich auch etliche traurige Geschichten. Hier ringsum befand sich früher eine größere Stadt. Die Gegend war so hart umkämpft, dass davon nichts übrig geblieben ist. Auch der Berg, auf dem wir stehen, war um einiges höher. Man kann sich vorstellen, wie er durch den Granathagel, die Hitze und den Regen samt all der getöteten Soldaten wie Eis in der Sonne förmlich dahinschmolz. So zumindest umschrieb es damals ein britischer UNO-Soldat. Seitdem trägt dieser Hügel den Namen Ice Cream Plateau.
Auch wenn, wie bei jüngsten Ausgrabungen in der DMZ, immer wieder Gebeine und persönliche Gegenstände gefallener Soldaten geborgen werden, wachse allmählich Gras über die Wunden des Bruderkriegs, rückten bei der Vernarbung andere Aspekte in den Vordergrund.
Ironischerweise fasziniert das Sperrgebiet gerade deshalb, weil es schon so lange existiert und nicht betreten werden darf. Ich selbst bin sehr neugierig, welche Pflanzen und Tiere inzwischen dort leben. Dass auch viele seltene Kraniche so gerne hierher kommen, ist ein Indiz für die außerordentliche Qualität als natürlicher Lebensraum. Und so tritt gerade in der internationalen Wahrnehmung die schmerzhafte Geschichte ein wenig zurück, hinter dem großen ökologischen Potenzial, das in dieser Grenzregion steckt.
Mit Naturschutz und Entwicklungsprojekten rund um die DMZ beschäftigt sich auch die Deutsche Hans-Seidel-Stiftung, deren Repräsentant in Korea Dr. Bernhard Seliger ist. An diesem Tag besichtigt der gebürtige Münsteraner ein unlängst erneuertes Observatorium am nordöstlichsten Zipfel Südkoreas, knapp 70 Kilometer nördlich des 38. Breitengrades. Auf der hochgebauten Besucherplattform stehen nur wenige Touristen, die sich gegenseitig ablichten vor einer spektakulären Kulisse aus Bäumen, schroffen Felsen und blauem Meer.
Da vorne sehen Sie einen Zaun, keine 10 Meter von uns entfernt. Dort fängt die demilitarisierte Zone an. Die hat hier einige Besonderheiten, nämlich Sie sehen, hier geht eine Eisenbahnlinie durch und hier geht eine Straße durch. Die Eisenbahnlinie ist in der Zeit der Sonnenscheinpolitik, also von ungefähr 2000 bis 2007, erneuert worden.
Wandel durch Annäherung hieß damals auch hier die Devise, mit dem Nebeneffekt, Südkorea an das eurasische Schienennetz anzubinden. Doch Züge fahren hier bis heute nicht. Und auch die Straße, über die gelegentlich Hilfsgüter in den Norden gelangen, wirkt unschuldig und leer, wie eine Uferstraße an einem autofreien Sonntag.
Es sieht unheimlich friedlich aus. Es ist wirklich eine sehr friedliche Sonntagnachmittagsatmosphäre, könnte man denken. Das schöne Laub, die Bäume, die sich hier im Wind liegen. Aber wir dürfen nicht vergessen, wir sind hier auf der südkoreanischen Seite. Danach ist die nordkoreanische Seite und dann beginnt eigentlich erst der Versuch der Nordkoreaner, Leute auch vor der Flucht zu hindern. Zusätzliche Zäune, zusätzliche Wachanlagen. Wir haben in diesem Gebiet bis zu 100 Millionen Minen. Die sind allerdings im Wesentlichen während des Kriegs gestreut worden und nicht dazu da, die Flucht zu verhindern. Aber die erschweren sie natürlich auch.
Als Deutscher darf Dr. Seliger hin und wieder in das abgeschottete Land reisen, um mit Verantwortlichen vor Ort zwingend notwendige Umweltprojekte in Gang zu bringen und dabei auch so weit wie möglich die Natur zu ergründen.
Normalerweise ist es sehr, sehr schwierig, überhaupt in Grenznähe zu kommen, denn die Grenzlandkreise sind in der Regel für Ausländer geschlossen. Es gibt aber eine Ausnahme und das ist sehr schön, deshalb wird mein Herz auch wirklich warm, wenn ich hier stehe, denn ich blicke jetzt nach Häkumgang, das Meeresdiamantengebirge, und ich habe in den letzten Jahren oft auch auf der anderen Seite gestanden und nach hier hin geguckt. Denn dort gibt es eine Stelle, wo man bis an das Meer tatsächlich in die DMZ hineingehen kann. Dort haben wir Vogelsurveys durchgeführt und eben auch bestätigt, dass diese Landschaft nicht nur historisch und politisch einmal eine Einheit war, sondern auch ökologisch eine Einheit ist.
Niemand weiß, wann und wie die Menschen in Nord- und Südkorea wieder zueinander finden. Eine Aufgabe wird sein, der teilenden DMZ den Schrecken zu nehmen und sie gleichzeitig im Ganzen als Naturreservoir zu erhalten.